Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Fernostwärts.
Jetzt hätten wir eigentlich diesen Tagesschauton, diesen Gong im Hintergrund gebraucht.
Dum, 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 dum. Ist der nicht bestimmt irgendwie geschützt? Ich musste das jetzt gerade verfremden. Nein, ich hatte eine sehr gute Idee für ein Intro. Ich hatte eine gute Idee für ein Intro.
Meinst du die komische Testaufnahme, die wir
mit dem neuen Mikro gemacht haben? Nein, das kommt am Ende. Aber nein, ich hatte eine gute Idee für ein Intro, das habe ich noch nicht gesagt. Das sage ich jetzt auch nicht, weil es ist dann cooler, wenn es...
Aber du kannst es jetzt sagen, dann kriegen die Zuschauer das eins zu eins mit, was du mir erzählst.
Ja, okay. Wir könnten...
Ach so, du wolltest es mir vorspielen, ne?
Nein, also ich hab die Sounds halt nicht. Wir könnten... gemeinfrei Dinge einfach aufnehmen in den Straßen und zwar einfach Sons of Beijing. Mm. Ich dachte vor allem an die Rolleralarmtöne. Das kann das dann irgendwie ein bisschen mischen, dann auch Hallo sagen.
Hat man und die Musik bei uns an der Uni zwischen den Pausen, zwischen den Stunden.
Oh Gott, dann verfolgt die mich für das meistens.
Nein, ja. Aber ernsthaft.
Ja, solche Sachen jedenfalls und halt ein bisschen Gehupe und so. Muss man halt mal ein bisschen, wenn man mit dem Handy durch die Straßen läuft, immer mal wieder auf Aufnahme klicken.
Und das Ding in der U-Bahn, dieses Tschechien in der Rotor.
Ja, stimmt. Das könnte man halt alles so in 10-Sekunden-Schnipsel zusammenpacken und gut ist.
Dann brauchen wir nur noch jemanden, der mit einer ätherisch durchschnittlichen Stimme Fernostwärts sagt.
Ich gehe mal ganz nah ans Mikro noch. Das ist lieber. Ja, wir haben jetzt nämlich ein Mikro, aber das ist nebensächlich. Denn ich nehme immer noch mit Audacity auf und fühle mich schlecht dabei.
Das hat er aber nur getan, weil ich sämtliche Levers gepullt habe, die ich irgendwie pullen konnte.
Ja.
Weil ich habe heute Mitleidsbonus, zumindest für diesen Abend, weil mein MacBook kaputt gegangen ist. Das heißt, eigentlich interessiert mich auch gar nicht, was in Hongkong passiert. Ich würde gerne, dass mein MacBook wieder heile ist.
Genau, aber gut, dass wir zum Thema kommen, bevor wir noch länger... Wir brauchen ein Intro, damit wir einfach nicht so lange rumlabern.
Wollen wir nicht noch irgendwas sagen? Uns nochmal für irgendwas bedanken? Ist irgendwas passiert, was Wichtiges? Außer, dass wir jetzt ein Mikro haben.
Es war Nikolaustag.
Ich meine, was Wichtiges.
Ich glaube, Merkel hat heute irgendwie die SPD gedisst. Nein, ich glaube nicht. Also, okay. Weiterhin vielen Dank und was weiß ich.
Sollen wir das vielleicht einfach einmal
auf? Ich dachte, wir wollten eine kurze Episode machen.
Ja, Nils will nach Hause.
Ja, das auch.
Okay, ja.
Sagen wir einmal was?
Guck mal kurz drauf, bei wie vielen Minuten wir sind. Ich habe vergessen, das Ding für die Chapter Marks zu starten.
Wir sind gleich bei 3 Minuten.
Okay.
Und zwar jetzt.
Okay, gut. Dann, ja, genau, ihr merkt, dass wir vorher ein wenig...
Wir haben den Abend damit verbracht, deinen Laptop aufzuschrauben und...
Wieder zuzuschrauben und noch einen anderen Laptop aufzuschreiben.
Ja. Außerdem haben wir ein YouTube-Video gemacht, das aber nicht veröffentlicht wird, vorerst.
was den Zuhörern fehlt, ist der böse Blick, der von Nils gerade an mich ging. Der warnende Blick, weil das...
Das war ja meine Idee.
Aber das kompromittierende Material ist auf meinem Telefon.
Ja.
Aber wir wollten über etwas ganz anderes reden.
Wir wollten über etwas ganz anderes reden, nämlich über die aktuelle Lage in Hongkong. Wir bräuchten dafür auch so einen Teaser, das haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt.
Ja, das stimmt. Aber tatsächlich wissen wir ja gar nicht, wie lange es noch weitergeht.
Genau. Also lohnt sich nicht mehr.
Genau. Dann in einem Monat sagen wir wahrscheinlich, jetzt lohnt sich aber echt nicht mehr.
Die aktuelle Lage in Großchina.
das wird ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich.
Na, jedenfalls...
Wir wollen über Hongkong reden.
Da gibt es nämlich immer noch die Proteste und ihr habt sicherlich mitgekriegt, dass es da auch Hungerstreiks gab in den letzten Tagen.
Hat man das mitgekriegt in den deutschen Medien?
Ja, so ein bisschen.
Okay.
Und teilweise auch so Räumung oder Räumungspläne, aber das hat man, glaube ich, nicht unbedingt mitgekriegt, die neuesten Aushänge da.
Vielleicht sollten wir damit anfangen.
Genau.
Das war tatsächlich ein bisschen krass. Ich war ja in Tokio Ende des letzten Monats und ich habe dann, als ich in Tokio, ich bin über Hongkong nach Tokio geflogen und saß dann abends in Hongkong am Flughafen und da läuft halt immer lokales Fernsehen und über die Lautsprecher kam halt so schöne Weihnachtsmusik, ich hatte das auch getwittert, über die Lautsprecher kam da so schöne Weihnachtsmusik und im Fernsehen sah man, wie die Polizisten Demonstranten davon getragen haben. Pfefferspray haben sie natürlich nicht im Fernsehen gezeigt, aber es war halt trotzdem schon ziemlich krass, also man hat dann diese Zusammenstöße auch gesehen im Fernsehen. Das war schon, es wirkt irgendwie nicht surreal. Mhm. Aber genau, was sie halt getan haben, ist, sie haben vor schon mittlerweile, mittlerweile schon fast 2 Wochen, das Camp in Mong Kok geräumt. Also wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen drüber geredet. Es gibt, als habe ich natürlich kein Chapter mal gesetzt. immer diese kompetenten Podcaster. Mhm. Also es gibt, oder beziehungsweise es gab ja 3 Lager. Das erste war in Mong Kok. Das ist so eine bisschen, auf Englisch würde man sagen nitty-gritty. Also es ist alles ein bisschen mehr, ich suche gerade ein deutsches Wort. Nils, hilf mir.
Verschroben? Ein gebräuchliches deutsches Wort?
Ein passendes deutsches Wort. Ich trinke so lange mein Bier, bis dir was einfällt.
Großartig. Bis nachher, weil vernasst wird.
Hier geht jetzt ein MS Pro Polen.
Und was Falsches sagen?
Nee, ich meine tatsächlich, also Mong Kok ist halt tatsächlich irgendwie die Leute dort sind am realistischsten. Da hat man das Gefühl, dass es den Leuten, dabei hatte das Gefühl, dass es da doch dort die Leute waren, die es halt am ernsthaftesten meinten. Also die tendenziell die radikalsten, die man irgendwie angetroffen hat, hat man in Mong Kok getroffen. Mhm. Und Mong Kok ist auch das Lager, in dem halt viel geflucht wurde und auch die Poster, die du halt an den Wänden dort immer hattest, waren deutlich beleidigender und da wurde halt auch irgendwie mal Strong Language irgendwie benutzt und so, also wirklich beleidigende Worte und Worte, die man nicht irgendwie unbedingt irgendwo abgedruckt sehen wollen würde. Also es war schon einfach so ein bisschen radikaler und so ein, also nicht um die dunkle Seite, aber einfach die vielleicht die extremere Seite tatsächlich. Mhm. Und Mong Kok war halt auch die Gegend, in der es immer wieder zu Zusammenstößen, nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit den Triaden und irgendwelchen Anwohnern, quote unquote, kam. Also, weil man halt mit diesen unbeteiligten und einfach nur besorgten Anwohnern nie weiß, welche Beziehung sie zur Volksrepublik China haben. Und das, genau, das war Mong Kok. Und dann halt, das gibt es das große, und dann gibt es, das war es halt auf einer separaten Insel, und dann gibt es eben noch 2 andere Camps, das eine in Admiralty, ziemlich nah am Zentrum der Stadt. Also das größte mit etwas mehr als 2000 Zelten. Vermutlich jetzt weniger, weil in den letzten Tagen abgebaut wurde. Und dann noch das dritte in Causeway Bay, in so einem riesigen Shopping District. Da haben sie auch irgendwie nur 200 Meter oder vielleicht 100 Meter einer Straße besetzt. Also da ist irgendwie so die Unruhe, die sie da verursachen und die Probleme im Straßenverkehr, die sie verursachen, sind minimal. Mhm. Und die Polizei hat als allererstes einen Teil des Camps in Admiralty geräumt, aber nur ein winziges Stück. Also das war Mitte November und da haben sie im Endeffekt irgendwie vielleicht 100 Zelte oder so weggeräumt, ein paar Barrikaden, das war echt minimal. In Deutschland gab es dann halt tatsächlich schon erste Berichte, dass das große Camp geräumt wurde, was tatsächlich, muss man sagen, auf keinen Fall, ist es auf keinen Fall passiert. Das große Camp steht jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, am Dienstagabend, dem 9.12.2014, steht das größte Camp in Admiralty noch, mhm, zum Großteil. Was geräumt wurde Ende November, ist das Camp in Mong Kok gewesen. Also wirklich komplett geräumt. Die Polizei ist reingegangen mit durchaus Gewalt auch und es kam zu heftigen Zusammenstößen. Teils zu heftigen Zusammenstößen, teils wurde aber auch wurden auch friedlich Sachen weggeräumt. Aber da kam es halt wirklich, da gab es dann auch schon ein bisschen Ärger. Und da hatten wir schon beim letzten Mal drüber geredet, das war halt wieder so eine Injunction. Was hatten wir?
Eine zweite Verfügung.
Genau, so eine Verfügung, die von einer Busfirma erwirkt wurde. Und die wurde halt wieder benutzt, um da dann zu räumen. Was ich an Mong Kok tatsächlich ganz spannend finde, deswegen rede ich die ganze Zeit darüber. Es ist halt schon wie diese, ist irgendwie schon so eine super kreative Seite der Proteste. Halt, also kreativ, aber auf eine andere Art als in Admiralty. Admiralty ist so dieses, wir malen schöne Bilder und hängen sie an die Wand und wir haben Musiker und das ist alles total schön. Und Mong Kok ist halt so ein bisschen was von, wir haben ja einfach total verrückte Ideen und zum Beispiel lief irgendwie an dem Abend, wo geräumt wurde oder an einem Abend, wo die Polizei dann stark präsent war, lief dort ein Typ lang, der auf seinem iPad irgendwie auf voller Lautstärke Pornos schaute. Und der einfach da rumlief irgendwie und die ganze Zeit, ja, also halt eine andere Art von Humor und Kreativität. Einfach so dieses, einfach um die Polizei tatsächlich ein bisschen zu ärgern. Und genau das führen sie jetzt auch fort. Das Camp ist zwar weg und es ist auch definitiv entschieden, dass es illegal war. Aber nachdem das Camp geräumt war, hat CY Leung, also der Vorsitzende Hongkongs, gesagt, ja, Leute, jetzt geht mal wieder zurück nach Mong Kok und geht dort shoppen, um die Hongkonger Wirtschaft wieder zu unterstützen und eben um den Leuten quasi zu zeigen, dass das alles wieder normal ist. Das Problem ist, dass die Hongkonger Aktivisten und die Demonstranten Xi Wei-lung beim Wort genommen haben. Und direkt am ersten Abend, nachdem er das gesagt hatte, standen da dann wieder irgendwie mehrere, das sind immer so ein paar hundert, so im unteren 100er Bereich, so 200, 300 Leute, die dann da einfach sind und sagen, ja, wir sind hier zum Shoppen. Und die dann einfach in riesigen Gruppen durch dieses Viertel laufen. Die Polizei ist wohl immer relativ vorsichtig und sehr aufmerksam und sehr, sehr präsent, weil sie halt Angst haben, dass es irgendwie ausartet. Bisher, und das sind halt jetzt tatsächlich schon fast zwei Wochen, ist es nicht zu irgendwie größeren Unruhen gekommen. Es kam immer wieder zu Zusammenstößen. Aber die Leute gehen halt dann einfach da durch und sagen, nee, wir sind zum Shoppen hier und laufen dann halt an den verschiedenen Läden vorbei, sagen, ja, wir wollen nur in die Fenster gucken und so. Und am Anfang ist es wohl so, dass sie sich meistens vor diesen großen Bildschirmen treffen, die dann, also in Asien hat man das ja, dass man oft diese riesigen Bildschirme irgendwo mal hat, wo dann irgendwelche Filmtrailer drauf gezeigt werden. Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, sehen wir auch einen. Und in Bangkok gibt's halt auch so, wo dann halt so Filmtrailer laufen und so, und dann irgendwie am ersten Abend meint sie dann so, ja, wir sind jetzt hier, um die Filmtrailer zu gucken. Und wir sind alle nur hierher gekommen, um uns diese Filmtrailer anzuschauen. Und zum Beispiel lief dann irgendwie Hunger Games und dann haben sie halt dieses Zeichen gemacht aus Hunger Games, wo man irgendwie zwei Finger, glaube ich, hochhält oder sowas.
Ist, ich glaube, es sind drei, aber drei? Ich weiß auch nicht genau, wie. Es ist, ich glaube, man, ne?
Wahrscheinlich sind es drei.
Dachte ich auch. Also, so, dass man den kleinen Finger das abwinkelt.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, es sind drei. Auf jeden Fall machen sie diesen Hunger Games Tribute, dieses Zeichen haben sie halt irgendwie mehrmals gemacht. Und dann stehen sie halt teils auch mit ein paar, also mit 200 Leuten oder so vor diesen Bildschirmen und jubeln diesen Bildschirm mit diesen Filmtrailern zu. Mhm. Also es hat halt schon ein bisschen was von dem, was die hedonistische Internationale macht, so in die Richtung. Ich finde das einfach total schön. Und das ist halt auch was, gegen das die Polizei nicht vorgehen kann gerade. Das ist einfach das Wunderschöne daran. Also sie ärgern die Polizei ganz offensichtlich und ganz klar, aber die hat auch keine Handhabe gegen sie, solange es halt nicht zu Gewalt kommt. Und das ist schon, also ich finde einfach die Idee total klasse und diese neue Art von Protest, die jetzt halt in Bangkok entstanden ist, wird auch gerade Shopping-Touren genannt gerade. Das ist ziemlich gut.
Ist ja auch dann schon mal ganz schön zu sehen, dass sich selbst nach der Räumung eines Camps so der Protest dann nicht abflaut und einfach weg ist, sondern dass sich das auch noch halten kann.
Das finde ich auch ziemlich wichtig daran. Die Frage ist halt, wie lange es so weitergeht. Ne? Also zwei Wochen sind jetzt nicht so eine schrecklich lange Zeit.
Ja, natürlich nicht. Ist halt auch die Frage, wann was genau mit den anderen Camps passiert.
Definitiv, ja.
Und dazu könnten wir jetzt kommen.
Da würde ich tatsächlich vorher noch zwei andere Ereignisse recappen quasi, zwei Ereignisse, die ich für wichtig halte, die halt in Admiralty geschehen sind. Das eine war nicht letzten Sonntag, sondern am 30. November. Mhm. Am 30. November, das war nach der Räumung von Bangkok, haben die Studentenanführer sich in Admiralty auf die große Bühne gestellt. Da gibt es unter einer von den Fußgängerbrücken so eine große Bühne und haben sich da hingestellt bzw. gesetzt und gesagt, Leute, wir eskalieren jetzt heute. Nehmt die Legislative ein. Also haben den Leuten wirklich klar gesagt, Leute, besetzt mehr Straßen, geht dorthin, also geht in diese andere Ecke. Es war etwa 200 Meter weiter von der Bühne entfernt, 200, 300 Meter. Mhm. Geht in diese andere Ecke, besetzt dort mehr Straßen und besetzt wirklich besetzt die Legislative. Und da kam es halt zu krassen Zusammenstößen an dem Abend. Also sie haben es wirklich geschafft, extreme Massen zu mobilisieren. Und an dem Abend wurde auch wirklich im großen Maße wieder Pfefferspray eingesetzt. Es wurden viele Leute geschlagen. Es wurden diverse Journalisten gepfeffersprayt und geschlagen und verwundet. Und im Endeffekt war das Ganze eine ziemliche Katastrophe. Also sie haben es halt kurz geschafft, einige von den Straßen einzunehmen, die sie vorher nicht eingenommen hatten. Aber die Polizei hat sich halt erst so ein bisschen zurücktreiben lassen und ist dann halt super krass wieder rein. Und das muss man halt einfach so ein bisschen sehen im Gesamtkontext, also diese Seiten. Es ist allererst mal, dass die das halt gemacht haben, zeigt, wie verzweifelt sie sind. Mhm. Also sie wissen halt gerade nicht, was sie machen sollen. Sie haben es halt immer wieder gesagt, das einzige Druckmittel, was wir haben, sind die Lager. weil sie halt einfach, sie verursachen Probleme, sie nerven die Leute und das ist halt irgendwie auch gut so und das ist halt die einzige Möglichkeit, über die wir Druck auf die Regierung ausüben können. Und deswegen, aber das Ding ist, das sind sie jetzt halt seit zwei Monaten. Und in diesen 2 Monaten ist nichts passiert.
Ja.
Und dann, und zusätzlich dazu kommt halt, dass die Unterstützung in Hongkong immer weniger wird, generell auch die internationale Aufmerksamkeit stark nachlässt und auch das internationale Interesse. Ich glaube, am Anfang war dieses, zumindest in Deutschland ist mir da so aufgefallen, dieses, wir haben jetzt Hongkong gegen China-Narrativ und weil China ist ja der Böse, deswegen war das sehr schön, aber dadurch, dass sich das so lange zieht, verliert das irgendwie so ein bisschen an Impetus. Also es fehlt gerade an neuen Erzählungssträngen, an neuen Narrativen, die irgendwie eingebracht werden können. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also die Geschichte ist jetzt alt, da kommt nichts Neues mehr. Das ist ein bisschen das ist das Problem für die Medien, das ist auch für die Studentenanführer ein Problem. Und ich glaube, damit haben sie einfach versucht, nochmal neu irgendwie Schwung in die Sache zu bringen. Genau wie sie es halt versucht haben, als sie nach Beijing kommen wollten. Das war, da hat man auch schon gemerkt, dass sie ein bisschen verzweifelt wurden. Aber dieses, wir eskalieren jetzt heute, geht alle dahin und macht wieder Stress, war halt noch ein bisschen krasser. Und das Ding ist, zu dem Zeitpunkt war Mongkok dann eben schon geräumt. Das heißt, du hattest auch deutlich radikalere Elemente, die dann im Süden in Admiralty waren. Und natürlich haben sie dazu aufgerufen, wieder friedlich zu sein und alle Leute gut zu behandeln, lalala. Aber das war klar, dass das nicht geklappt hat. Also es gab natürlich sehr viel Gewalt auf Seiten der Polizei, aber man kann auch davon ausgehen, dass es auch Gewalt auf Seiten der Demonstranten gab. Also es ist jetzt nicht was komplett Einseitiges gewesen. Und das heißt halt, dass im Gesamtkontext dieses Ereignis, das war halt ein Akt der Verzweiflung seitens der Studenten, aber es war halt einfach auch etwas, was sie in ihrer Position dann ganz klar geschwächt hat. Also das muss man halt einfach auch sagen. Es ist, es war halt einfach eine absolute Katastrophe. Es gab riesige Vorwürfe, dass sie sich selber nicht eingebracht hätten, dass sie die Leute an die vorderste Front geschickt hätten und sich selber da raushalten würden, sich selber nicht in Gefahr begeben würden. Und das ist einfach auch ein Gefühl, was natürlich die Gruppe stark spaltet dann. Wenn die Leute halt sagen, wir werfen uns hier mit unseren Körpern rein und was macht ihr? Ihr setzt euch vorne auf die Bühne und ruft uns zu irgendwelchen Sachen auf und was sollen wir tun? Also was soll der Scheiß in dem Sinne? Und in dem Sinne haben sie sich dann auch am Tag danach, also am Montag, alle entschuldigt. Also wirklich, es sah ziemlich, also sie standen da wirklich so alle in Reihe und Glied, 5 Leute auf dieser Bühne im Regen, es war super kalt und schauten alle ziemlich betröppelt rein. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was soll man erwarten? Die Leute sind 18, also sind noch Teenager, Anfang 20. Es ist halt krass, also was die da auf sich nehmen. So, oder was sie halt versuchen irgendwie. Und haben sich halt, also das heißt, sie haben sich dann jetzt halt am Montag, also vor etwa einer Woche, groß entschuldigt. Gleichzeitig lief eine Parallelveranstaltung, auf der andere Leute sie halt angeklagt haben. Auf der Leute, die in den vordersten Linien dann gesagt haben, Leute, das geht gar nicht, wie das hier abgelaufen ist. Es war unkoordiniert, sie haben uns in Gefahr gebracht. Sie haben sich keine Sorgen drum gemacht, was wir gemacht haben. Das heißt, da wurde halt auch schon stark Stimmung gegen die Leute gemacht. Und an dem Tag hat dann eben auch Joshua Wong, von dem man ja viel hört, explizit gesprochen. Also alle, sie haben halt alle gesprochen, aber Joshua Wong war wie so oft derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat tatsächlich. Und er hat sich halt auch konkret dafür entschuldigt, dass er nicht dort war selber in erster Linie und hat eben gesagt, naja, er ist halt festgenommen worden, schon 2-mal mittlerweile und ist auf Bewährung draußen im Endeffekt. Das heißt, sobald er bei solchen Aktionen irgendwie gesehen wird, angetroffen wird, von der Polizei festgenommen wird, landet er halt wirklich im Gefängnis und hat eben gesagt, deswegen ist er nicht da gewesen. Dann hat er gesagt, okay, aber wir akzeptieren das trotzdem nicht, was die Polizei macht. Wir akzeptieren das nicht, dass die Regierung nicht mit uns redet. Und dann haben er und 2 andere Mitglieder von seiner Organisation Scholarism einen Hungerstreik angefangen. Also an dem Montag dann. Und ein paar Stunden später sind noch 2 weitere dazugekommen. Das heißt, insgesamt waren dann 5 Leute im Hungerstreik. Was ich ganz spannend finde, ist, was dieser Hungerstreik dann tatsächlich irgendwie beinhaltet. Also, weil die haben es halt echt extrem ernst genommen und hat wirklich nur Wasser getrunken. Das Ding ist, als ich da war, gab es dort einen Hungerstreikenden, der zu dem Zeitpunkt schon über 30 Tage dabei war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht, wenn du nur Wasser trinkst. Das kann doch nicht sein, oder?
Ich glaube nicht. Also wenn er wirklich nichts gegessen hätte, dann sicherlich.
Er muss irgendwas.
Dann wäre das auch was Größeres gewesen von der Publicity her.
Ja, ja, er lief halt, ich habe also, ihn halt an Tag 30 noch gesehen, er lief halt mit Krücken, aber er lief halt noch rum und stand und so und der muss irgendwas noch gemacht haben.
Also, ja, also ich würde davon ausgehen, dass er dann halt so Glucose, Zucker pur zu sich genommen hat oder sowas. Oder halt einfach Wasser mit irgendwelchen Zusätzen.
Ja.
Und nur kein reguläres Essen.
Aber das haben sie eben nicht gemacht. Ja. Also die Studenten. Joshua Wong hat sich halt echt, er hat sich irgendwie am Donnerstag oder so, hat sich dann groß dafür entschuldigt, dass er eine Flasche Glucose getrunken hat. Weil halt irgendwie sein Blutzucker krass runterging. Und das kommt halt auch dazu, das ist auch was, wo viele dann gesagt haben, wir sind jetzt halt einfach an einem Punkt, wo auch die Medien, die ihn halt vorher ziemlich geil fanden, also in diesem Sinne von, oh Gott, wir haben hier diesen Jungen und der ist so krass und macht diese tollen Dinge und ja, der ist so jung und so knuffig. Und, aber das hört halt jetzt auch auf, weil sie dann auch gesagt haben, naja, dieser ganze Hungerstreik und so, das ist halt auch irgendwie nicht so besonders glaubwürdig. Hat jetzt auch was getrunken und so. Und da meinten sie noch, ja, er hat auch von Anfang an wohl gesagt, oder relativ am Anfang, dass er aufhören würde, wenn seine Gesundheit in Gefahr ist. Und das hat er dann letztlich auch gemacht. Also letztendlich hat Joshua Wong jetzt letzten Samstag nach etwas mehr als 100 Stunden aufgegeben. Und in der Zeit ist halt wieder effektiv nichts passiert. Also das Ding ist halt auch bei diesen Hungerstreiks, so wie sie es gemacht haben, bringt es natürlich nichts. Weißt du, wenn du da 5 Leute hast, die sich weigern, was zu essen, und die dann haben alle irgendwann aufhören, dann weiß die Regierung natürlich, naja, sie können keinen wirklichen Druck auf uns ausüben. Also was ist das für ein Druckmittel? Ich weiß nicht.
Ja, ist halt ein symbolischer Akt.
Ja, klar, aber
ja,
alles, das ist halt alles, man merkt halt einfach, man merkt tatsächlich weiter daran auch, wie verzweifelt sie jetzt gerade sind, weil sie halt einfach diese, sie brauchen diesen Dialog und den gibt die Regierung ihnen einfach nicht. Bewusst auch nicht. Das letzte Mädel, was noch im Hungerstreiken war, hat jetzt heute aufgehört, nach 140 Stunden. Was echt ziemlich krass ist. Es ist, weiß nicht, wie viele Tage sind das? 140 Stunden?
72, 96, 120.
5 Tage, so ungefähr. 5, 6 Tage.
Ja.
Weil ich hatte nachher angefangen. Ja, aber 140 Stunden. Und damit ist es aber die letzte Hungerstreikende auch raus. Und ja, wir sind an einem Punkt, an dem man sich fragt, was jetzt, also wir sind halt im Endeffekt, also die Bewegung ist halt eine Sackgasse irgendwie. Also sie könnte sich vielleicht weiter erhalten, einfach mit den Camps und so, worüber wir beim letzten Mal schon geredet hatten. Aber wenn die Leute sich untereinander streiten und so öffentlich streiten und klar ist, dass sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen und man diese Verzweiflungstaten hat, dann ist halt auch die Frage, wo die Glaubwürdigkeit herkommen soll von der ganzen Bewegung noch. Also wie kann irgendjemand für sich beanspruchen, für alle Leute zu sprechen, die dort sind? Und B, ist es natürlich auch ein klares Zeichen in die Regierung, dass sie mit ihrer Aussitztaktik genau richtig liegt. Ja. Also dass sie genau das Richtige gerade macht und dass wir da wahrscheinlich dafür sorgen, dass sie damit fortfährt. Das Witzige war, dass tatsächlich die Leute von Occupy Central, also das ist ja eine andere Organisation, es gibt ja die Studenten von Occupy Central, die Organisation von dem Juraprofessor Benny Tai, und die haben am Freitag probiert, sich festnehmen zu lassen und sind in eine Polizeistation reingelaufen und haben gesagt, nehmt uns fest, wir liefern uns jetzt aus, und leider wurden sie nicht festgenommen, sondern wurden wieder weggeschickt. So, es hieß dann so, ja, wir gucken uns das mal an. Das heißt, auch dieser symbolische Akt, den sie halt gerne gehabt hätten. Natürlich wollten sie die Fotos, die ganze Presse war da. Auch dieser symbolische Akt wurde ihnen quasi von der Regierung kaputt gemacht. Was natürlich für die Regierung aus PR-Sicht einfach ganz genial ist. Sie sind, also man muss sagen, dass die Hongkonger Regierung gerade echt gut dabei ist. Es gab jetzt vor 2 Wochen an diesem Abend, an dem sie probiert haben, nochmal Sachen neu zu besetzen, relativ viel Polizeigewalt. Aber das hat auch bei weitem nicht mehr die Sympathie hervorgerufen, die gleiche Sympathie hervorgerufen wie am Anfang. Das muss man einfach auch sagen. Und das zeigt halt auch schon ganz deutlich, wie müde die Stadt jetzt eigentlich ist oder wie wenig viele Leute das Ganze noch wollen. Und tatsächlich ist jetzt das Ende in Sicht. Also wir hatten ja über diese einstweiligen Verfügungen geredet und die Bedingung für diese einstweiligen Verfügungen ist halt, dass sie veröffentlicht werden. Also sie müssen einmal veröffentlicht werden in der Zeitung und dann müssen sie geliefert werden an den Ort, wo sie ausgeführt werden müssen. Und eine erste einstweilige Verfügung, eine Legislative ist jetzt aufgehängt worden.
Und also in Admiralty.
Genau, in Admiralty. Im größten Camp. Genau, im größten Camp an der Legislative, am Hongkong im Parlament quasi, wo super viele Zelte sind. Das ist so eine kleine Community für sich irgendwie. Da wurde sie gestern aufgehängt und gestern haben sie schon angefangen, die Zelte abzubauen und das Material woanders hinzubringen. Und da ist auch eine riesige Recyclingstation. Das heißt, gestern waren sie da wohl echt gut am Gange und haben die Sachen halt weggeräumt. Und dann wurde jetzt eine weitere einstweilige Verfügung aufgehängt, in der eben stand, dass im Endeffekt auch ein Großteil des Hauptlagers geräumt werden soll. Also sie sind ja quasi auf so einer ganz großen Straße und da soll wohl Donnerstag...
Stadtautobahn,
aber... Ja, Stadtautobahn, wir hatten das Thema. Da soll wohl jetzt auch definitiv eventuell geräumt werden. Mhm. Die Uhrzeit, die jetzt so angesetzt ist, ist Donnerstagmorgen. Und das ist ganz spannend, weil diese einstweiligen Verfügungen sind ja immer nur für eine bestimmte Gegend, also für einen bestimmten Bereich. Mhm. Und dieser Bereich ist extrem begrenzt. Also es ist tatsächlich auf dieser Stadtautobahn nur eine von den Richtungen zum Beispiel. Also es ist nicht die gesamte Straße.
Okay.
Aber die Demonstranten wurden dazu aufgerufen, bis Donnerstagmorgen quasi alles zu räumen. Und es gab auch schon Andeutungen von der Polizei, dass sie vorhaben, alles zu räumen, also das gesamte Camp. Mhm. Das Ding ist, dass die einstweilige Verfügung das halt nicht hergibt. Und das heißt, als die ersten kleinen Räumungen in Admiralty stattfanden, waren halt auch schon super viele Demonstranten daneben und haben gesagt, hier, guckt aber mal, warum muss das hier wirklich sein? Gehört das wirklich noch dazu? Und wenn diese einstweilige Verfügung ganz klar nicht für das gesamte Camp gilt, aber die Polizei gegen das gesamte Camp vorgehen will, dann kann es natürlich definitiv auch nochmal zu Unruhen und Zusammenstößen, nicht gewaltlosen Zusammenstößen kommen.
Wobei das wiederum schlecht aussehen würde für die Studenten.
Es wird definitiv schlecht aussehen.
Weil das Narrativ ist dann halt, die wehren sich gegen die richterlich angeordnete Räumung des Camps und da wird niemand interessieren, dass es eigentlich nur die Hälfte betrifft.
Das glaube ich nicht. Also
ich glaube die meisten, unbeteiligten Beobachter, das normale Volk oder wie auch immer, werden da dann halt eher raushören, dass die sich eben der Räumung widersetzen.
Das auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, das geht tatsächlich darum, die Gesamträumung. Ich glaube, dieser Teil mit dem, von wegen sie widersetzen sich der Staatsgewalt, der Rechtmäßigkeit. Ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so stark wäre.
Ich glaube, was da drüber kommen wird, ist, dass sie verloren haben und dass sie es halt immer noch versuchen und dass sie uneinsichtig sind.
Ja,
und dass sie einfach jetzt halt in Würde quasi gehen sollten und nicht noch irgendwie zwei Camps bewachen, nur so aus Trotz.
Ich glaube, mit Würde hat das tatsächlich wenig zu tun mittlerweile.
Ja, natürlich. Ich meine nur, das ist dann halt das, was im Endeffekt, das war die Tür. Das war nochmal die Tür.
Ja, Moment, ich wollte die Tür.
Ja, also ich glaube, das ist einfach das, was im Endeffekt dann durch die Nachrichten bei den Menschen ankommen wird.
Das stimmt, das ist gut möglich. Das Problem ist halt einfach, dass die Hongkonger Regierung hat auch versucht, irgendwie diese Räumung so sauber wie möglich zu machen. Deswegen warten sie jetzt gerade so ein bisschen, glaube ich, auf diese einstweiligen Verfügungen auch. Deswegen, ja, zum Beispiel ist es auch so, dass die Polizisten wohl angewiesen wurden, ihre Schlagstöcke nur noch gegen die Beine zu benutzen und nicht mehr gegen andere Körperteile. Mhm. Weil es halt super viele Fotos von Leuten gab, die halt ihre Wunden an Oberkörpern und halt auch Brustkorb und halt auch an Teilen, wo sensible Organe sind, gezeigt haben und solche Sachen. Und da zeigt sich halt ganz, also die sind sich halt schon bewusst, die sind sich auf jeden Fall bewusst, was da für ein Bild rüberkommt. Und sie wollen, also jetzt ist halt die Polizei, die sich möglichst wenig Angriffsfläche bieten möchte. Und das tun sie halt ganz bewusst. Und die Frage ist halt, ob das wirklich gemacht wird. Aber wenn sie sich daran halten, dann wird es sehr, sehr effektiv sein, glaube ich. Weil selbst dieses Narrativ Polizeigewalt, was hat die Demonstranten versucht haben, jetzt so ein bisschen zu bemühen in letzter Zeit. Also es gab sogar eine Demonstration in einer riesigen zentralen Polizeistation in Hongkong. Aber das greift alles nicht mehr so richtig. Also das ist so ein internes Narrativ, was halt gerade wichtig ist, aber es ist nichts, was nach außen dringt und es ist nichts mehr, was wirklich Leute, die nicht sowieso schon involviert sind, überzeugt. Ja. Das ist halt einfach das fundamentale Problem gerade. Also sie sind immer noch super kreativ, machen coole Sachen, aber es ist alles sehr intern und bei einer Person würde man sagen, ich bezogen.
Ja, es ist halt keine Massenbewegung mehr, oder?
Das definitiv
überhaupt
nicht mehr.
Nach außen greifende Bewegung. Es ist halt auch schon lang genug. Also jeder in Hongkong weiß davon und jeder hat schon sich für eine Seite entschieden und im Endeffekt verlieren sie jetzt halt ihr noch mehr
Sympathisanten. Genau, von den Leuten, die halt irgendwie so Middle Ground waren, also so halt neutral. die dann vielleicht so zu Sympathie tendierten, die verlieren sie jetzt halt gerade in Scharen, würde ich sagen. Aber ja, mittlerweile, also sie sagen halt auch, die Demonstranten versuchen halt auch da dem entgegenzukommen und haben jetzt angefangen zu räumen gestern und räumen wohl, soweit ich das sehe, bei weitem nicht alles, aber Teile von, also räumen halt Sachen weg von den Teilen, die geräumt werden sollen offiziell. Das heißt, sie machen so ein bisschen Platz und bereiten sich halt darauf vor, die Bereiche zu räumen, die von der einstweiligen Verfügung auf die sich die einstweilige Verfügung bezieht. Die Frage ist halt, also das ist jetzt so der Stand der Dinge gerade. Es ist schon, soweit ich das mitbekomme, so eine gewisse Aufbruchsstimmung und halt auch so eine gewisse Melancholie da. Einfach dieses, guckt euch das jetzt an, vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir das sehen. So, das war jetzt 2 Monate, so vielleicht ist es in 2 Tagen alles weg. Das ist halt schon, ja, ich habe das auch gedacht. Also ich bin auch, als ich da weg bin, Anfang November schon, habe ich auch schon gedacht, okay, krass, das wirst du, das wirst du wahrscheinlich nicht wieder sehen. Ja. Aber ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
Ja, ist die Frage, ob sich daraus irgendwas Kulturelles entwickeln kann. Das wäre ja so die naheliegendste Lösung, aber ob sowas wird dann halt auch nicht viel Einfluss haben.
Es wird halt schwierig, aber was viele auch sagen, ist, dass was man halt sehen muss, ist, dass diese jungen Leute, die da jetzt waren, weil es war ja schon einfach, selbst wenn es junge Leute gibt, die dagegen sind, ist es einfach schon eine Bewegung, die einfach von der jüngeren Generation getragen wird. Also von Leuten, die in unserem Alter sind, vielleicht bis zu 5 Jahre älter. Also Leute bis 30 irgendwie, bis 30, Anfang 30. Und was man halt nicht vergessen darf, ist, dass obwohl wir viele alte Leute haben, werden diese jungen Leute halt auch älter werden. Und selbst die, die sich halt vorher vielleicht nicht für den Kram interessiert haben, sind hochpolitisiert worden durch diese ganze Aktion. Und das ist auch schon, das ist halt sowieso schon traurig. Das ganze Ding ist noch nicht mehr vorbei und viele Leute sprechen halt schon über das Erbe. Aber das ist halt auch was viele Leute schon gesagt haben, dass das halt auch irgendwie so ein Erbe sein wird von Occupy Hong Kong. Das oder Occupy Central, dass du halt einfach diese Generation stark politisiert hast und du gezeigt hast, dass da irgendwie Widerstand da ist. Und die Frage ist halt, wenn das Ende von Occupy Hong Kong die Leute jetzt nicht total fertig macht und demotiviert, dann kann das halt was sein, was sie halt weiter in die Zukunft tragen können. Und das ist dann was, was immer wieder hervorbrechen kann. Was ich mir sehr gut vorstellen kann. Gerade, weil sich so viele Leute jetzt so stark engagiert und so langfristig engagiert haben. Natürlich kann es sein, dass sie dann irgendwie so die Hoffnung verlieren. Das halte ich aber auch nach dem, was ich so von den Leuten dort gehört habe und von den Leuten her, die ich dort gesehen habe, für unwahrscheinlich. Also es wirkt auf mich eher so, dass das was ist, was schon in einem gewissen Maße bleiben wird. Also, dass die Leute sich daran erinnern werden und dass es bei Gelegenheit wieder hochkommen wird. Nur tatsächlich vermutlich nicht bei dieser ganzen Sache. Und das ist natürlich letztendlich, ist es eine Niederlage. Also das muss man ganz klar sagen. Man kann es schön reden, wie man will, aber die Regeln für die Wahlen des Chief Executive oder des Vorsitzenden Hongkongs bleiben die gleichen, die Beijing vorgeschlagen hat.
Ja, vielleicht wird das, ja, wie du gesagt hast, irgendwie der Vorbrechen nicht. Der Vorteil wäre dann halt auch, dass es wahrscheinlich bei einer inhaltlichen Frage wäre. Das ist ja jetzt eine formale Frage, wie der gewählt wird. Und dadurch, dass da jetzt einfach eine Politisierung stattgefunden hat, könnte es ja sein, dass in ein paar Jahren, wenn es halt um eine inhaltliche Frage geht.
Ist das keine inhaltliche Frage, was Demokratie ist? Also.
Na, das ist halt eine Frage des Systems. Ja. Das ist ja nicht der Inhalt.
Was wäre eine inhaltliche Frage?
Nein, eine inhaltliche Frage wäre halt eine inhaltliche Frage, nämlich ob wir irgendwie mehr Kindergärten wollen oder sowas in Hongkong. Okay. Und da könnte es dann halt sein, bei sowas hast du dann halt auch einfach mehr Chancen, Leute dazu zu bewegen, weil solche wichtigen inhaltlichen Fragen dann auch meistens mehr Leute betreffen und auch eben eher unpolitische Leute dann vielleicht noch interessieren.
Ich glaube, das hast du aber jetzt schon gehabt. Weil
ja, natürlich. Ich meine nur, das wäre dann ein Punkt, wo es wieder herkommt. Die werden sicherlich nicht nochmal dagegen protestieren, dass Beijing irgendwie Einfluss ausüben wird. Die werden halt dagegen protestieren, was konkret für... Ich glaube, sie werden eher dafür protestieren, was inhaltlich für Gesetze und für verabschiedet werden in Hongkong.
Da würde ich dagegen sprechen. Also die Unzufriedenheit mit den Gesetzen und so hast du ja schon. Und die hast du auch schon länger. Natürlich kann es sein, dass die Unzufriedenheit eher hervorbrechen wird jetzt dadurch. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese formalen Dinge wichtiger sind in diesem Fall. Und diese formalen Dinge haben halt auch genug Leute rausgeholt, weil einfach allen bewusst ist, was es bedeutet. Also dieser neue Wahlprozess wird gleichgesetzt mit Einfluss aus Beijing auf die Stadt der Hongkong, auf ihre eigene Stadt, in der Beijing gefälligst nichts zu suchen hat. Und dieses Wahlmodell wird eben auch mit diesen inhaltlichen Fragen in Verbindung gebracht. das ist ganz spannend, wenn du mit den Leuten dort redest, dass die ganz viele sagen, die reden gar nicht mal unbedingt nur von Beijing und China und Demokratie, sondern viele sprechen auch über die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die du in der Stadt hast. Und die gerade, mit denen gerade auch junge Leute konfrontiert werden. Und manche sagen, dass sie wirklich glauben, dass es dann besser wird, wenn man Demokratie hat. Und andere hat auch, unter anderem ein sehr guter Freund von mir, hat auch gesagt, naja, selbst wenn es nicht besser wird, haben wir dann zumindest eine Möglichkeit gehabt, irgendwie mitzureden und irgendwie was dran zu ändern. Also die Situation ist halt schon schlecht. Und es gibt schon Politik, die sie kritisieren wollen. Also einfach diese Politik des starken freien Marktes, diese Politik, die sehr stark zum Vorteil von großen Unternehmen und großen Banken agiert. Mhm. Und wo die Leute eben das Gefühl haben, dass sie dabei vernachlässigt werden. Und das wurde wirklich schon damit in Verbindung gebracht. Diesen inhaltlichen Link hatte man wirklich schon. Es kann natürlich gut sein, dass falls sowas nochmal konkret irgendwie aufkommt, dass dann nochmal groß Unruhe losbricht. Das halte ich aber, da muss es schon was relativ Krasses sein. Also ich glaube wirklich, dieser Einfluss von Beijing war so ein Katalysator, der das so ein bisschen hervorgebracht hat alles. Und das tendenziell auch wieder könnte.
Ja, ich meine das auch nicht als groß Unruhe. Ich meine das nur als ein Thema, wo sich die Leute halt dann dahinter stellen können. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass da nochmal irgendwas besetzt wird, aber wo sich einfach halt durch den Einfluss der jetzigen Bewegung sich die Leute geprägt fühlen und dann sagen wir versuchen jetzt dann nochmal irgendwie halt dem Volk eine Stimme zu geben und dann halt in dem bestehenden System, wie es halt jetzt gerade
ist. Ja, das kann sein. Wobei da eben einfach die Chancen, was zu tun, enorm gering sind. Ne? Also,
ja.
Ist halt, ja, ich meine, was willst du machen?
Ja, keine Ahnung, vielleicht gründen sie eine Zeitschrift oder sowas und da wird was draus. Ich weiß es nicht. Nein, das passiert wirklich in den meisten Fällen, glaube ich, bei solchen Sachen. Ja, aber vielleicht schaffen sie es ja irgendwie, weißt du, da irgendwas am Leben zu erhalten, so eine junge Stimme Hongkongs, wo sie halt irgendwie Veröffentlichungen haben und was dann nicht, dann von mehr als 10 Leuten gelesen wird.
Oder dass sie halt irgendwie ein Forum haben, wo sie miteinander reden können. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach tatsächlich auch, das hat man ja jetzt gesehen, dass du einfach das Problem hast, dass so eine Spaltung durchs Land geht. Also du hast diesen krassen Gegensatz zwischen den verschiedenen Lagern, die sich wirklich spinnefeind sind. Und viele von den Leuten, die mit denen ich gesprochen habe, die gegen Occupy Hongkong waren, wollten ja noch nicht mal dahin und sich das anschauen. Mhm. Die haben einfach generische Aussagen darüber gemacht und gesagt, nee, ich will da aber nicht hingehen, das will ich mir gar nicht erst antun. Und das wäre wahrscheinlich tatsächlich, also wenn sie wirklich irgendwie signifikante Mengen Menschen mobilisieren wollen, müssen sie diesen Dialog irgendwie suchen oder ihn zumindest irgendwie, oder ihn zumindest vielleicht zufällig irgendwie erreichen. Aber ohne den wird das halt nicht klappen. Solange sie da in ihrem eigenen Saft schmoren. Und ich glaube, sie hatten das Maximum an Leuten, die sie jemals unterstützen werden, hatten sie auf der Straße dieses Jahr. Und sie müssen halt schauen, was sie daraus machen, wie sie die Leute bei sich behalten und wie sie darüber hinausgehen. Weil selbst, als sie dieses Maximum hatten, war es nicht genug. Das heißt, sie brauchen mehr Leute, sie brauchen mehr Unterstützung. Und die müssen sie sich irgendwie holen. Entweder, weil die alten Leute wegsterben oder indem sie Leute überzeugen. Mhm. Und das wird sehr, sehr schwierig.
Ja, sowas geht halt normalerweise über Publikationen. Also vielleicht kriegt ja irgendeiner von denen eine Kolumne bei irgendeiner Zeitung oder Zeitschrift oder so.
Ja, aber die
Zeitschrift. Wenn sie gegen Inhalt wettern, dann schon bei der FAZ. Aber nein, aber weißt du, so läuft das halt. Also du im Normalfall kriegen wichtige Menschen, die irgendwas zu sagen haben und für eine Gruppe von Leuten sprechen, ja, irgendwo eine Kolumne oder dürfen halt zumindest mal einen Artikel schreiben oder sonst irgendwas. Und im besten Fall hilft da, also im besten Fall in Anführungszeichen, es wäre schön, wenn sich irgendwie diese Protestbewegung, die jetzt nicht einstimmig war, während sie da Straßen blockiert hat, jetzt eher zusammenfinden könnte im Dialog, wenn sie eben nicht mehr physisch präsent sind, sondern einfach halt mal miteinander reden und schreiben können. Also vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie sowas aussieht. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich glaube, also aus den Occupy-Bewegungen in den USA und so ist sowas, glaube ich, nie entstanden. Nee. Aber ich weiß auch nicht, ob man dann heutzutage dann ein Forum macht oder hat eine Zeitschrift gründet oder sonst irgendwas. Es ist halt,
ein eigenes Forum aufsetzen, eine Mailingliste.
Eine Mailingliste, ja, genau. Nee, ist halt die Frage, wie du sowas schaffst, aber das wäre halt ganz schön, wenn sie da irgendwelche was weiß ich, Samstagabends in der Sporthalle sich irgendwie treffen können oder sonst irgendwas.
Ja, aber das ist halt genau das, was ich meinte mit diesem, dass das Überzeugen schwer wird. Die Fronten sind unheimlich hart und jetzt tendenziell noch härter als vorher. Und ich glaube, alles, was gesagt wurde, ist tatsächlich, also alles, was gesagt werden kann, ist tatsächlich gesagt worden. Sämtliche Argumente sind gebracht worden. Es wurde versucht, so viel zu überzeugen, wie man konnte. Und die Frage ist halt, wenn das jetzt alles die Leute nicht überzeugen konnte, was wird es dann können. Also natürlich waren manche genervt davon, dass sie halt da physisch vorhanden waren und das hat sie, hatten auch Gegner geschaffen, aber ich bin mir nicht sicher, ob nur die Tatsache, dass diese physische Nervigkeit dann irgendwie nicht mehr da ist, die Akzeptanz auf der anderen Seite so stark erhöhen wird. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich das Schwierige. Das Schwierige ist, diese krassen Mauern zu überwinden, die jetzt zwischen den beiden Lagern gerade stehen. Und dann dazu die Sache mit der Kolumne. Naja, die South China Morning Post hat tatsächlich in den letzten 2-3 Wochen irgendwie...
Also eine liberale Zeitung, hatten wir schon mal erwähnt, aber eine liberale Zeitung.
Genau, eine relativ liberale Zeitung eigentlich, hat in den letzten Wochen, ich glaube, 10 Editorials, also anonyme Editorials veröffentlicht, in denen jedes Mal stand, ja Leute, jetzt müsst ihr aber räumen, ne? Und da machten sich schon Leute auf Twitter drüber lustig, ob die denn für jeden von diesen Editorials 5 Mao kriegen würden. Weil dazu muss man wissen, ich weiß nicht, willst du das kurz erklären, die 5 Mao-Blogger?
In China werden nicht nur Posts, die den Zensoren nicht gefallen, im Internet gelöscht oder auf nicht sichtbar geschaltet oder Abstufungen davon, sondern es werden natürlich auch positive Posts geschrieben. Und abfällig werden, ich will jetzt nicht das Wort Netizens benutzen, von Menschen, die oft das Internet benutzen, werden diese Menschen, die für wenig Geld Regierungspropaganda ins Netz schreiben, 5 Mao-Blogger genannt, weil diese pro Post 5 Mao bekommen. Also 5 Cent.
Ja.
Circa, oder sagen wir 7 Cent.
Moment. Stimmt doch.
Ja, doch. Ne? Also so 7 Cent pro Post und das deswegen werden die abfällig 5 Mao-Blogger genannt. Deswegen ist der Vergleich mit einer Tageszeitung dann ganz lustig.
Ja, genau. Es wirkt halt wie billige Peking-Propaganda und ob sie dann auch wohl genauso schlecht dafür bezahlt werden. Das ist so ein bisschen. Genau, aber selbst die South China Morning Post, die halt relativ liberal ist, hat halt eine relativ klare Stellung gegen Occupy bezogen. Und das muss man einfach ausziehen, das ist ja noch ein genereller Faktor, den man so ein bisschen hat in letzter Zeit in Hongkong, dass China deutlich mehr Einfluss auf die Medien nimmt und Druck macht, weil einfach die Medien natürlich wie in Deutschland, wir haben eine Zeitungskrise, dramatische Musik im Hintergrund. Genau, Nils redet heute nicht, erst nur für die Soundeffekte.
Ja, ich muss meine Stimme schon.
Ich dann morgen meine wahrscheinlich. Das heißt, wir haben halt auch in Hongkong eine Zeitungskrise und sowieso sind natürlich Werbekunden unheimlich wichtig für die Zeitung und die meisten großen Firmen machen Geschäfte mit China oder sind gar Firmen aus China und deswegen kann halt indirekt Druck ausgeübt werden, indem diese Firmen sagen, naja, wir werden bei euch nicht mehr werben, solange ihr irgendwelche Pro-Occupy-Sachen postet oder veröffentlicht oder indem ihr euch, oder solange ihr euch gegen Peking in irgendeiner Weise wendet. Das heißt, in der Hinsicht ist halt auch die Frage, inwieweit die Presse in Hongkong wirklich noch komplett frei ist. Das ist halt tendenziell eher nicht unbedingt der Fall. Also
hast du da aber neulich nicht noch eigentlich das Gegenteil gesagt?
Prinzipiell hat sie eine...
Prinzipiell haben sie
die Pressefreiheit noch und sie sind deutlich freier als in China und sie haben auch eine relativ lange Tradition von freier Presse, aber das wird halt im Sinne von, es ist nicht unfrei im Sinne von, dass alles
politisch durch die Zensur geht. Politisch ist es halt schon einfach eine Abhängigkeit der Stadt von Festland China.
Es wird ein starker Einfluss ausgeübt und das, was wirklich unerwünscht ist, geht nicht durch. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem amerikanischen Journalisten, der 20 oder 30 Jahre im chinesischsprachigen Raum gearbeitet hat und dann sein Visum nicht mehr gekriegt hat. So nach 30 Jahren deines Lebens hat wirklich an der Uni direkt angefangen, die du in China investiert hast, als Freier dort gearbeitet hast und bam, ja, kein Visum mehr. Und der hat dann zum Ende hin unter anderem als freier angestellter Redakteur bei der South China Morning Post eben auch gearbeitet. Und da war aber schon klar, dass er unliebig war. Also er hatte vorher sehr unbequeme Themen bearbeitet. Und in seiner ganzen Zeit bei der South China Morning Post sind wie 2 Artikel von ihm gedruckt worden. Nachdem dann der neue Chefredakteur war. Am Anfang ging es noch, als hat er einen vernünftigen Job gehabt. Aber dann kam der neue Chefredakteur, der pro Beijing war. Und auf einmal wurde halt seine Arbeit einfach nicht mehr gedruckt. Also wirklich auch harmlose Sachen. Das finde ich ist schon ein ziemlich klares Zeichen. Also da wird Politik gemacht in den Papers, also in den Zeitungen. Und selbst wenn sie noch in einem gewissen Maße unabhängig sind, sind sie es nur bis zu einer relativ klar definierten Linie. Und die Möglichkeit, Druck auszuüben, ist da und wird halt genutzt, falls es für nötig erachtet wird. Mhm. Das ist so, das muss man halt einfach im Kopf behalten. Deswegen ist ja zum Beispiel das mit den Kolumnen, halte ich für unwahrscheinlich. Außerdem halte ich es für, also ich bin noch sehr skeptisch, was den Einfluss angeht, den man haben kann, wenn man Kolumnen schreibt. Außerhalb von Twitter und den Twitter-Diskussionen. Aber das ist vielleicht eine Diskussion, die wir mal für Fan-Outtakes
Nein, das sollten. Ist halt nur, gerade mit Joshua Wong, dem könnte man halt, ich glaube schon, dass er noch diesen Status hat. Also natürlich jetzt gerade nicht mehr so sehr, aber der geht ja schon ein bisschen dann als Star aus dieser Bewegung hervor. Und ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber ich könnte mir vorstellen, dass eventuell irgendjemand sagt, weißt du, dass man den auch dann noch so weiter benutzen könnte.
Vielleicht auch eine ausländische als, Publikation.
Ja, vielleicht auch das. Kann auch sein.
Das könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen. Wobei er sich tatsächlich ja bisher nur in Reden geäußert hat. Er hat sich oft, also bisher hat er, glaube ich, nie irgendwo was geschrieben. Außer halt auf seinem Facebook-Feed oder auf dem Twitter-Feed. Das ist in dem Sinne so die Stimme unserer Generation.
Ja, das Problem ist halt, dass man ja nicht nur unsere Generation erreichen
muss. Genau, das ist das fundamentale Problem. Aber ja, dann...
Das ist jetzt also die Lage in Hongkong. Genau. Eventuell wird am Donnerstag, also am 11. Dezember, geräumt. Ja. Wir wissen noch nicht, wie viel.
Die Deadline läuft um 9 Uhr morgens Hongkonger Zeit aus am Donnerstag. Das ist 2 Uhr nachts deutscher Zeit. Also viele von euch sind dann vielleicht noch wach.
Ja, gut. Wir hoffen, falls ihr wollt, könnt ihr Feedback geben zu der Wiederholung am Anfang, ob das eher unnötig war, weil ihr euch erinnert habt an die drei verschiedenen Camps und deren Unterschiede oder nicht. Dann können wir das für die Zukunft einplanen. Sagt doch ruhig mal was zu dem Sound. Der sollte jetzt irgendwie besser sein, aber falls ihr jetzt meint, dass irgendwelche Laute noch komisch rüberkommen oder unsere Stimmen zu sehr variieren, wenn wir uns vom Mikro wegdrehen oder sonst irgendwas, gerne in the comments below. Ich bin jetzt YouTube-Video geprägt.
Nils hat jetzt diese, genau.
Auf WordPress sind die auch unten. Ja.
Was ich noch sagen wollte, mich würde auch interessieren, ob euch das interessiert überhaupt. Also es kam ja tatsächlich das Feedback zwischenzeitlich, dass irgendwie so Hongkong-Sachen gerne ruhig mal kurzes Update und das kann man dann ja hören, wenn einen das interessiert. Sagt uns doch einfach mal Bescheid, ob euch das irgendwie weitergeholfen hat jetzt hier. Und auch wenn ihr Fragen irgendwie habt, konkrete Fragen, was die Sache jetzt angeht, ich versuche halt schon das irgendwie relativ umfassend zu machen und halt, aber ich hebe ja natürlich auch nur die Sachen heraus, die ich irgendwie persönlich wichtig finde und die mir auffallen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie konkrete Fragen habt oder Beschwerden, dann meldet euch auch gerne. Und irgendwie so eine Rückmeldung zu diesem The Latest from Occupy Hong Kong Format ist natürlich auch sehr willkommen. Einfach, um so ein bisschen zu wissen, was ihr wollt und wie wir euch glücklich machen können.
Jo, und die unsere erste, in Anführungszeichen, Feature-Folge ist auch schon in Planung, wo wir dann etwas strukturierter reden. Aber
genau, das tun wir
dann. Sie ist noch nicht fertig.
Genau, aber hatten wir den Bildungsmonat Dezember nicht sogar schon angekündigt?
Ich glaube, ja. Haben wir Dezember gesagt? Wir meinten 2015.
Wir meinten irgendwann in der nahen Zukunft.
Ja, jedenfalls.
Ah, genau, auch noch eine Frage. So prinzipiell. Ja. Würde euch das interessieren, uns einfach mal zuzuhören, wenn wir uns bei einem Bier und einer Pizza hinsetzen und mal über das Leben in Beijing reden?
Ich dachte, das wäre schon allgemein anerkannt, dass das jeden interessieren würde.
Okay, gut, dann. Dann müssen wir demnächst mal Pizza essen gehen, ne?
Ja, mit Mikro.
haben wir ja jetzt, also.
Ja.
Jo. Aber ja, genau, ehe wir uns verquatschen.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.